Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und an dieser Stelle ein frohes und gesundes neues Jahr an alle, für alle, die ich noch nicht gesehen habe oder die diese Wünsche nicht schon erhalten haben und sonst doppelt hält besser. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen an Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, für die diese Wünsche natürlich ebenso gelten. Wir haben eine Abmeldung personalbedingt, das nehme ich jetzt gleich mal vorweg. Das Bauministerium ist heute nicht mit Sprecherinnen oder Sprecher anwesend. Im Zweifel müssten wir etwas nachreichen, wenn es Fragen an dieses Ministerium gibt. Und ansonsten hat das Digitalministerium und Verkehrsministerium eine Reiseankündigung, bevor wir zu Ihren Fragen kommen.
Ja, vielen Dank. Den guten Wünschen für 2025 schließe ich mich an dieser Stelle. Der Bundesminister für Digitales und Verkehr ist zu einer Reise in die USA aufgebrochen. Dort wird er noch bis zum Freitag verweilen. Er wird in Las Vegas und in Phoenix Unternehmen besuchen und Vertreter der Digital- und Verkehrsbranche treffen. Anlass der Reise ist die Consumer Electronics Show, eine der weltgrößten Messen für Unterhaltungselektronik und die Anwendung digitaler Technologien im Alltag. Der Minister wird unter anderem am 7.1., also morgen, den deutschen Pavillon auf der CES eröffnen, an dem sind 28 Aussteller aus Deutschland beteiligt und präsentieren dort ihre Innovationen. Ziel der Reise ist es, die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit im Technologiebereich zu stärken, ganz konkret auch durch den offenen Austausch zwischen Unternehmen, Innovatoren und politischen Entscheidungsträgern.
Vielen Dank. Bis hierhin gibt es Nachfragen zu dieser Reiseankündigung. Ja, Herr Wackett.
Ja, gibt es irgendwelche Persönlichkeiten, die er trifft dort? Politisch oder aus von Unternehmensseite?
Da gibt es eine ganze Reihe von Terminen, die wir auch angekündigt haben. Unter anderem wird er Gespräche führen mit dem Unternehmen hinter der Brightline West. Das ist die neue Bahnlinie, die gebaut werden soll zwischen Las Vegas und L.A. Das ist ein Besuch beim deutschen Telefahrdienst Way. Das ist ein Besuch bei Virgin Galactic aus dem Bereich Raumfahrt und auch bei dem Unternehmen Honeywell, die sich unter anderem auch im Bereich der Luft- und Raumfahrt betätigen, aber auch im Bereich Verkehr und Automatisierung tätig sind.
So, dann würde ich mich jetzt mal an den Themen abarbeiten oder entlang der Themen orientieren, die Sie mir vorher schon gemeldet haben. Und ich fange mal an bei Österreich und bin bei Frau Engelmeier.
Dankeschön. Genau, in den letzten Tagen hat sich sehr viel getan in Österreich. Im Moment ist FPÖ-Chef Herbert Kickl bei unserem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Derzeit gibt es noch keine offizielle Statement der deutschen Bundesregierung, aber wie sieht man denn hier in Deutschland die deutsche Bundesregierung, die aktuellen politischen Entwicklungen in Österreich?
Wir blicken natürlich mit großem Interesse auf die Entwicklungen in Österreich, eines unserer engsten Nachbarländer, die wir so haben. Aber da gehört es sich auch, dass wir diese Vorgänge, die es dort, die sich vollziehen, sich erstmal vollziehen lassen müssen. Und zum Zweiten, dass wir sie zur Kenntnis nehmen, aber nicht kommentieren. So gehört sich das in guter Nachbarschaft.
Ich sage mal dazu, auch wenn Sie mir die Themen vorher schon genannt haben, wäre ich trotzdem nochmal für ein kurzes Handzeichen dankbar, weil ich nicht mehr so genau zuordnen kann, wer was sozusagen fragen wollte. Dann Herr Hönig dazu, genau.
Herr Hebestreit, doch noch mal eine Nachfrage. Ich meine, es kann die Bundesregierung ja nicht kalt lassen, wenn die Möglichkeit besteht, dass in Österreich ein Rechtspopulist Kickl-Kanzler werden könnte. Also wie sehr beunruhigt Sie diese instabile Lage beim wichtigen EU-Partner Österreich?
Ich möchte gar nicht Ihre Qualifikation, dass das eine instabile Lage sei, irgendwie mir zu eigen machen. Wir haben eine ganze Reihe von europäischen Regierungen, die sich einer längeren Regierungsbildung befinden oder wie wir jetzt gerade in Deutschland kurz vor vorgezogenen Bundestagswahlen stehen. Und insofern ist das Teil des demokratischen Miteinanders und das muss man nicht weiter kommentieren, das gehört dazu. Und Bundeskanzler Nehammer ist weiterhin im Amt und insofern ist auch die Regierung in Österreich voll handlungs- und funktionsfähig und das ist wichtig und gut für uns. Und wir gehen mit denjenigen um, die in demokratischen Wahlen gewählt worden sind. Was da jetzt am Ende rauskommt, das muss man abwarten. Da haben wir nichts zu kommentieren.
Gibt es weitere Fragen zu Österreich? Das sehe ich nicht. Dann komme ich jetzt mal zu den neuesten Zahlen zum Rechtsextremismus und habe da Herrn Bernd auf der Liste. Ist das richtig? Ja.
Also die Zahlen haben wohl einen neuen Höchststand erreicht. Können Sie diese Zahlen so bestätigen und wie interpretiert die Bundesregierung das?
Ja, vielen Dank für die Frage. Auch von mir nochmal frohes neues Jahr an alle, die am Freitag nicht dabei waren. Ich kann bestätigen, dass wir Zahlen vorliegen haben. Ich möchte aber vielleicht einen kleinen Disclaimer vorwegstellen. Wie Sie wissen, werden die Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität immer in einem Lagebild vorgestellt. Das ist in der Regel so im Mai oder Juni der Fall. Was uns vorliegt, sind vorläufige Zahlen, die uns die Länder genannt haben, die auch der Bund erhoben hat in Teilen. Und diese Zahlen können natürlich weiterhin Schwankungen unterliegen. Auch die Interpretation ist jetzt noch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Also es gibt jetzt noch die Möglichkeit, für die Länderzahlen nachzumelden. Dann werden sich Bund und Länder zusammensetzen und gemeinsam diese Zahlen interpretieren. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir momentan davon ausgehen, dass wir momentan Zahlen vorliegen haben für 2024 bis einschließlich dem 30. November. Liegen uns momentan aus dem Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts 33.963 Fälle vor, davon 1.136 Gewaltdelikte. Das ist mehr als im gesamten Jahr 2023. Da waren es insgesamt 28.945 Delikte, die wir festgestellt haben, davon 1.270 Gewaltdelikte. Wir können also bereits zum jetzigen Zeitpunkt davon sprechen, dass es einen neuen Höchststand in der politisch motivierten Kriminalität rechts gibt. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen, dass es insbesondere eine Zunahme von Straftaten im Netz gegeben hat, insbesondere sogenannte Äußerungs- und Propagandadelikte. Auch die deutliche Zunahme von Meldungen, die bei der zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet eingegangen ist, die sogenannte ZMI beim Bundeskriminalamt, dürfte zum Anstieg der Zahlen im Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts beigetragen haben. Allerdings gilt es auch, oder führen wir es auch darauf zurück, dass der Fokus der Strafverfolgungsbehörden, insbesondere der Polizeibehörden, stärker war als in den letzten Jahren. Vielleicht erlauben Sie mir bei der Gelegenheit noch zu sagen, wir sehen diese Zahlen natürlich als alarmierendes Zeichen. Wir sind klar in der Position, dass wir weiterhin eine sehr konsequente Strafverfolgung brauchen. Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht. Zuletzt vor allen Dingen umfangreichere Finanzermittlungen, aber auch im Bereich Prävention haben wir unsere Maßnahmen deutlich erweitert. Und die Zahlen, die jetzt zumindest in vorläufiger Form vorliegen, zeigen ganz klar, dass wir diesen Weg weitergehen müssen.
Nun hatte das BMI ja schon vor längerem vorgehabt, bei antisemitischen Straftaten genauer hinzuschauen und das mehr zu differenzieren, was die Ursachen dieser Straftaten sind. Ist das in diesen Zahlen auch schon der Fall oder sind die noch dem rechten Spektrum komplett zugeordnet?
Also das, was ich jetzt vorgetragen habe, sind die Zahlen der politisch motivierten Kriminalität rechts. Da gibt es natürlich eine gewisse Teilmenge im Bereich antisemitische Straftaten. Wie Sie aber wissen, haben wir insbesondere nach dem 7. Oktober 2023 und dem Terrorangriff der Hamas auf Israel eine doch sehr deutliche Zunahme von antisemitischen Straftaten gesehen oder festgestellt. Und das über den gesamten Bereich, also vor allen Dingen im Bereich des Islamismus, aber auch der, wie wir es nennen, ausländischen Ideologie im Bereich der politisch motivierten Kriminalität. Insofern, wir sehen auch bei antisemitischen Straftaten deutlichen Anstieg. Das ist jetzt aber nicht als identische Menge zu verstehen.
Dann habe ich Herrn Jung zu diesem Thema.
Ich bräuchte vielleicht noch das Familienministerium, das ja zuständig ist für den Kampf gegen rechts. Aber ich probiere es in der Zwischenzeit bei einem Hebelstreit. Herr Beschreib, wie bewertet denn der Kanzler diese andauernde Entwicklung beim Thema rechtsextremistische Straftaten? Und gibt es da auch eine Erklärung seitens des Familienministeriums?
Das sind besorgniserregende Entwicklungen, die wir da seit Jahren eigentlich immer wieder erleben, was extremistische Straftaten angeht. In diesem Fall ist der Rechtsextremismus, gibt aber auch linksextremistische Straftaten und welche mit terroristischen oder islamfeindlichen Hintergrund. Also alles zusammen muss man sich genau angucken. Und ist die ganze Gesellschaft aufgefordert mit Zivilcourage, mit eigenem Engagement, aber natürlich auch der Staaten, was die Straftaten Prävention und die Strafverfolgung angeht, mit dem ihm zur Verfügung stehenden Instrumentarium umzugehen. Und das wird immer wieder überprüft, und sowohl vom Bund als auch von den Ländern, die da ja auch eine große Zuständigkeit haben. Aber wir können uns mit dieser Entwicklung natürlich nicht abfinden.
Und Sie vom Familienministerium unmittelbar?
Ja, also ich kann dazu nur prinzipiell sagen, dass wir die neuen Zahlen jetzt natürlich wahrgenommen haben. Und wir da entsprechendes Augenmerk drauf legen. Sie wissen, dass wir zum Beispiel das Bundesprogramm Demokratie erleben bei uns im Haus haben. Das wird jetzt auch in der neuen Förderperiode fortgesetzt. Und ja, ansonsten gucken wir uns die Zahlen an und warten dann natürlich auch nochmal auf die gesamten Zahlen, die Veröffentlichung des Lagebilds.
Was sind denn die Ursachen aus Ihrer Sicht?
Ja, das sind auf jeden Fall ganz unterschiedliche Ursachen. Da werden ja auch im Lagebild ganz unterschiedliche Fälle und Fallzahlen betrachtet. Aber dazu kann ich jetzt nicht weiter kommentieren.
Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann habe ich, ich komme nochmal dazu, Herr Jung, dann habe ich Herrn Wackett dazu, Herrn Höning. Herr Wackett,
wollten Sie auch dazu? Okay, ja, ich hatte noch eine Nachfrage zu Ihrer Antwort eben, die habe ich vielleicht nicht ganz verstanden, was der Kollege fragte. Antisemitische Straftaten wurden ja praktisch generell dem rechten Lager zugeordnet, wenn sie nicht ausdrücklich zum Beispiel als islamistisch erkannt wurden. Die Frage deswegen war, ist das jetzt wieder so gewesen? Die Ministerin hatte ja mal angekündigt, man wolle das jetzt nicht mehr so pauschal machen.
Ja, also es hat in der Tat eine Initiative gegeben, die hing vor allen Dingen mit der, wie ich eben sagte, mit dem 7. Oktober zusammen. Ich muss gestehen, ich kann Ihnen den aktuellen Stand nicht sagen, das würde ich nochmal nachreichen. Also ob jetzt diese sogenannte Sonderregel da weiter galt oder nicht, muss ich nochmal erheben. Sorry.
Dann bin ich nochmal bei Herrn Nina zu dem Thema. Entschuldigung, bei Herrn Höning. So.
Ja, ja, können Sie auch nochmal versuchen, etwas zu sagen zu den Ursachen für diesen Anstieg der rechtsextremen Straftaten? Hat das möglicherweise was zu tun mit den Wahlen im Osten auch im vergangenen Jahr? Oder was sehen Sie da als Ursachen?
Also ich wäre ein bisschen vorsichtig, jetzt hier eine Ursachenanalyse zu betreiben auf Grundlage von vorläufigen Zahlen, die auch immer noch Veränderungen unterliegen können. Wie Sie wissen, ist der absolut überwiegende Teil der Fälle, die uns gemeldet werden, in der Zuständigkeit der Länder. Dieser zum einen Qualitätssicherungsprozess, aber auch der Prozess, da gemeinsam Erklärungen zu finden, der steht noch an und den möchte ich hier auch nicht vorweggreifen.
Dann Herr Jung nochmal.
Ja, ich hatte ja das Familienministerium nach den Ursachen gefragt. Sie meinten, es gibt viele, aber die wollen sie uns jetzt nicht nennen. Also können Sie uns vielleicht dann das nachreichen oder so?
Ja, also ich kann mich da auch dem Innenministerium anschließen. Es gibt sicherlich viele Gründe und ich kann aber jetzt hier nichts kommentieren, was mir noch gar nicht in Gänze vorliegt.
Ja, aber das ist eine andauernde Entwicklung, haben wir ja vorhin schon gerade gehört. Das geht jetzt seit Jahren hoch. Das heißt, die Ursachen werden sich ja jetzt nicht so sehr verschoben haben. Dementsprechend würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung aus ihrer Sicht mal die Ursachen uns erklärt.
Ich schaue, was ich Ihnen dazu nachreichen kann. Ja.
So, dann würde ich thematisch mal weitermachen und bin bei Elon Musk. Und da habe ich, wenn ich es richtig habe, Herrn Eckstein und Herrn Höning auch vor. Nee, Herr Höning nicht. Okay, also ich sage jetzt einfach keine Namen mehr, weil hier meine Aufzeichnungen so ein bisschen drunter und drüber gehen. Herr Eckstein auf jeden Fall.
Herr Hebestreit, der Bundeskanzler hat sich jetzt zuletzt, ich glaube, am Wochenende auch nochmal kritisch geäußert, auch zu Aussagen von Herrn Musk und auch das Thema Algorithmen, glaube ich, bei X angesprochen. Ich wollte noch einmal fragen, ganz grundsätzlich, ich weiß, es ist ja mehrfach geprüft und immer wieder überlegt worden, warum nutzt die Bundesregierung, warum nutzt der Bundeskanzler weiter diese Plattform und, wie Kritiker sagen, legitimiert sie damit auch?
Bevor ich auf diese Frage antworte, muss ich ein Versäumnis nachholen. Herr Hamsen war viel höflicher als ich. Ich möchte Ihnen natürlich auch nochmal ganz recht herzlich, auch im Namen des Bundeskanzlers, der gesamten Bundesregierung, ein frohes neues Jahr wünschen, auf das wir viel Zeit miteinander hier verbringen können und all die Entwicklungen, die da kommen, gemeinsam genießen werden. Das möchte ich doch nicht ungesagt lassen. Dann darf ich Sie korrigieren. Der Bundeskanzler hat sich zum Thema Algorithmen und Elon Musk nicht geäußert. Er hat nochmal deutlich gemacht,
dass er als Sozialdemokrat es gewohnt ist, dass er auch mit mächtigen Medienunternehmern zu tun hat, die nicht immer sozialdemokratische Politik gutieren und damit auch nicht hinter dem Berg halten. Neu sei eben, dass das jetzt mit weltumspannenden Plattformen ist. Es gibt aber auch ein Recht auf Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit von Multimilliardären. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Multimilliardäre nicht klüger sind oder mehr wissen als andere. Die können auch Unsinn erzählen. Und wenn man sich auf der Plattform X herumtreibt, hat man doch in den letzten Tagen eine ganze Menge Hinweise darauf gefunden. So, jetzt habe ich Ihre zweite Frage.
Das war nicht die erste Frage.
Und immer wieder, das hat die Kollegin Hoffmann letzte Woche Montag an dieser Stelle auch schon mal deutlich gemacht. Wir prüfen das natürlich immer wieder, auf welchen Plattformen wir unterwegs sind. Und wir nehmen auch die Kritik wahr und an, dass es kritische Fragen gibt, warum die Bundesregierung bei X ist. Gleichzeitig sagen wir aber, wir müssen dahin, wo Menschen nach Informationen suchen. Wenn wir uns dann zurückziehen, es ist ja nichts Exklusives, dass wir auf dieser Plattform unterwegs sind, sondern wir sind auf sehr, sehr vielen Plattformen unterwegs. Und dadurch zwingen wir niemandem, auf diese Plattform Kunde zu werden. Aber die, die da sind, kriegen dann aus der Bundesregierung aus erster Hand verlässliche Informationen. Und darum geht es. Aber natürlich muss man sich immer wieder fragen, ob das Umfeld, in dem das Ganze passiert, noch tragfähig ist. Und diese Frage stellen wir uns. Und bisher haben wir sie so beantwortet, dass der Schaden, sich von dieser Plattform zurückzuziehen, größer wäre als der Nutzen, den damit aber auch schaffen könnte.
Welche Möglichkeiten auch der Regulierung sehen Sie denn bezüglich Algorithmen beispielsweise? Es ist ja so, es geht ja nicht nur um die freie Meinungsäußerung von einer Person, sondern X ist ganz offensichtlich so programmiert, dass Mitteilungen von Herrn Musk besonders prominent und allen Nutzerinnen und Nutzern immer wieder angezeigt werden. Und damit hat man es ja eben nicht mehr nur mit einer Meinungsäußerung zu tun, sondern mit einer Plattform, über die auch ganz gezielt Meinungen oder auch eine Wahlbeeinflussung stattfinden kann. Prüft die Bundesregierung das und sieht sie da Handlungsmöglichkeiten dagegen, gegebenenfalls auch vorzugehen?
Ich glaube, die Regulierung der Plattform X unterliegt der Europäischen Kommission. Das heißt, es wäre etwas, was in Brüssel nachzufragen wäre. Ich würde jetzt aber auch noch mal den Schluss, den Sie nahelegen, dass eine Meinungsäußerung sofort eine Manipulation sei, zumindest kritisch hinterfragen. Und viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen würden das, wenn ich das auf Beiträge, die Sie, also Sie kleingeschrieben, auf Plattformen oder in Zeitungen oder so veröffentlichen, zu Recht auch kritisch mir entgegenhalten, wenn jemand seine Meinung äußert, gleich von einer Manipulation spreche. Der Algorithmus und wie er dargelegt ist, ist meines Wissens, aber da bin ich jetzt, das ist jetzt der Gewohnheitsjurist, der muss meines Wissens auf europäischer Ebene, ist er zugänglich über Open Source. Da heißt aber nicht, dass man alles herausfindet, was man gerne herausfinden könnte, aber das muss man in Brüssel nachfragen.
Dann bleiben wir bei diesem Thema, Herr Jessen und dann Frau Jecke.
Herr Hebestreit, die Position, die der Kanzler bezogen hat gegenüber Musks Äußerungen, war ja cool bleiben. Das konnte man in einer gewissen Form dann auch als positiv dickfällig bezeichnen. Das steht aber in zeitlicher Nähe zu einer Reaktion auf Äußerungen eines deutschen Politikers, nämlich Herrn Kiesewetter, die in ihrer inhaltlichen Vorwurfssubstanz wesentlich geringer sind als das, was Musk dem Kanzler vorwirft, wo aber die Reaktion der Bundesregierung inklusive ihrer Person als Sprecher viel drastischer sind, nämlich sie kündigen juristische Schritte an. Das ist dann ausgesprochen dünnhäutig. Warum diese unterschiedlichen Maßstäbe gegenüber politischer Intervention?
Herr Jessen, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Also Elon Musk hat den Bundeskanzler mit Verbalinjurien bedacht und hat ihn aufgefordert, glaube ich, auch zurückzutreten. Der Abgeordnete Kiesewetter hat zum wiederholten Male eine Behauptung in den öffentlichen Raum gestellt, die jeglicher Grundlage entbehrt. Und zwar hat er das gemacht, das erste Mal, da war es noch unter zwei im Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Schon da habe ich es hart zurückgewiesen, aber auch gesagt, es gibt keinerlei Grundlage, keinerlei Substanz für dieses Gerücht, das er da verbreitet. Und gestern, vorgestern am Samstag nochmal auch wieder auf der Plattform X und auch dort ohne jegliche Belege, die es auch gar nicht geben kann, weil es nirgends in der Bundesregierung, beziehungsweise es geht ja vor allem ins Bundeskanzleramt, Überlegungen auch nur in diese Richtung gibt. Und dann ging die Aufforderung an ihn, dass er diesen Unsinn der hohen außenpolitischen Flurschaden schon beim ersten Mal nach sich gezogen hat. Wir hatten Anrufe aus Moskau, wir hatten Anrufe von ARD und ZDF-Studien, wir hatten Nachfragen aus diesem Raum, wir hatten in Kiew eine große Empörung, wie der Bundeskanzler dazu kommen könne, dahin zu fahren. Da gibt es überhaupt gar keine Substanz dafür, nicht den Hauch eines Beleges. So. Und deswegen hat der Bundeskanzler gestern sozusagen beim zweiten Mal dieses haltlose Gerücht zu streuen, so hart reagiert. Herr Kiesewetter hat daraufhin, ist der Forderung nachgekommen und hat den Tweet gelöscht. Damit ist das juristisch, ist der juristische Vorgang beendet. Und sollte es abermals solche haltlosen Gerüchte in die Welt gesetzt werden von ihm, wird es auch wieder einen juristischen Vorgang geben.
Über den oder jenseits des juristischen Vorgangs hin zum politischen, können Sie ausschließen, dass es vor dem Wahltermin eine Reise des Bundeskanzlers noch nach Moskau geben wird?
Ja.
Dann Frau Jeckel und im Anschluss Herr Jung zu diesem Thema.
Mit seiner Tesla-Fabrik und den vielen Arbeitsplätzen, die da dranhängen, hat Elon Musk natürlich ein gewisses Druckmittel in der Hand. Er könnte zum Beispiel sagen, er schließt diese Fabrik, wenn dies oder jenes nicht geschehe. Macht ihn das Sorgen, dass jemand, der so klar rechtsextreme Parteien in Deutschland hofiert, dieses Druckmittel auch irgendwann ausnutzen könnte?
Bislang war es auf jeden Fall so, dass Herr Mast seine wirtschaftlichen und seine politischen Aktivitäten voneinander getrennt hat. Und sollte das einmal nicht der Fall sein, muss man damit umgehen. Und ich glaube, da weiß eine starke und selbstbewusste Demokratie wie die deutsche auch, wie sie damit umzugehen hat. Wir sind nicht erpressbar.
Dann ist Herr Jung dran und im Anschluss Herr Richter.
Ja, ich probiere es mal beim Leiter des Bundespresseamts. Aber was sind denn eigentlich die Kriterien für ausländische Einflussnahme? Also gerade auf Wahlen. Wir hatten das ja in den letzten Jahren immer aus China und Russland und alles Mögliche. Aber Elon Musk gehört zum Weißen Haus.
Aber ich glaube nicht, dass da eine Beeinflussung ist nicht klar definiert. Und kann ja auch keine Definition aus dem Hut zaubern, sondern es ist immer wieder der Versuch, durch Falschmeldungen, die man auch als so etwas erst einmal bemerken muss und auch erkennen kann, die öffentliche Meinung in eine Richtung zu bewegen, die zu einer Wahlentscheidung führt, die nicht der eigentlichen Wahlentscheidung des oder derjenigen entsprechen würde. Aber das ist jetzt sehr aus der hohlen Hand.
Ja gut, Falschmeldungen sind das eine, aber eindeutige Wahlempfehlungen für eine Partei in diesem Land
ist meines Wissens keine Manipulation.
Das heißt, wenn die Russen das machen würden, wäre das quasi auch okay, oder?
Also, Sie sind noch viel intensiver im Internet unterwegs als ich. Ich glaube, Sie werden da auf eine ganze Reihe von auch aus russischen Quellen stammenden Empfehlungen für gewisse Parteien stoßen.
Dann Herr Richter.
Vielleicht kann ich einen Halbsatz grundsätzlicher machen. Wir sollten uns da auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wir sind in einer politischen Diskussion. Es sind die Normalen, die Vernünftigen, die Anständigen sind in diesem Land weit in der Mehrheit. Wir dürfen uns da auch nicht zu klein machen, sondern müssen da hart gegenhalten mit Argumenten, mit eigenen Positionen. Wir tun so, als ob Herr Musk mit seinen Äußerungen auf Twitter ein Land mit 84 Millionen Menschen beeinflussen könnte mit Unwahrheiten oder Halbwahrheiten oder Meinungsäußerungen. Das ist einfach nicht der Fall.
Dann ist jetzt Herr Richter dran und im Anschluss Herr Eckstein. Alles noch zu diesem Thema?
Vielen Dank, Herr Hebestreit. Nochmal zwei Nachfragen. Sie haben gesagt, es gab keinen Hinweis auf eine mögliche Moskau-Reise des Kanzlers. Also es gab keinerlei Plan oder Gedankenspiel oder Beraterüberlegung sonstiger
Richtig.
Art.
Gut, Richtig.
Danke. Und Sie haben gesagt, der juristische Vorgang ist beendet. Das heißt, man wird jetzt nicht Herrn Kiesewetter bitten, eine Unterlassungserklärung abzugeben, in Zukunft solche Behauptungen zu wiederholen, oder?
Nein, was ist mit dem Löschen des Tweets, ist die Sache jetzt erstmal erledigt. Sollte Herr Kiesewetter diesen oder einen sehr nah ähnlichen Tweet dann geht das gleiche Verfahren von neuem los.
Dann ist Herr Eckstein dran.
Herr Hebestreit, Sie haben gerade gesagt, wir dürfen uns da auch nicht zu klein machen. Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, dass die Bundesregierung sich wahnsinnig klein macht? Also wir haben eine Provokation, eine schwere Beleidigung gegen Vertreter dieses Staates nach dem anderen durch Elon Musk, die, auch wenn Sie das so nicht sehen wollen, eben keine normale Reichweite bekommen, sondern eine gesteigerte Reichweite. Gibt es denn da irgendeine rote Linie, wo Sie sagen, das ist der Moment, wo wir diese Plattform verlassen und warum ist die noch nicht lange überschritten?
Also ich dachte, die Antwort auf die Frage, die Sie eben gestellt haben, war schon meine Antwort auf die letzte, dass wir es immer wieder überprüfen. Insofern gibt es natürlich rote Linien, aber die können wir nicht freihand vorab definieren, sondern dass wir immer wieder prüfen, in welchem Umfeld bewegt man sich. Die Veränderungen sind ja immens, was diese Plattform durchlebt hat in den letzten anderthalb Jahren, seitdem Herr Musk sie gekauft hat, was das Community Management angeht, was das, ich sag mal, die Pflege der Kommentare, die das, was einem zusätzlich in den Feed gespült wird. Also etwas muss man ja immer wieder überprüfen. Ist das noch ein Umfeld, in dem man als Bundesregierung agieren will? Bislang sind wir in der Schadensabwägung immer dazu gekommen, auch dort präsent zu sein. Und wenn sich das ändert, werden wir es auch hier kundtun.
Führen Sie denn dazu Gespräche mit anderen verbündeten Staaten? Also nur mal als Beispiel, gerade jetzt führt Herr Musk eine Umfrage durch, ob Amerika, Großbritannien die Bevölkerung von der Tyrannei dort befreien soll. Ja, Sie schauen jetzt so weg, aber das ist ja eine Plattform, die Sie bespielen und auf der ich unter anderem bin, um zu sehen, was die Bundesregierung da sagt.
Herr Eckstein, da müssen Sie nicht sein, um zu sehen, was die Bundesregierung da sagt. Da können Sie auch auf vielen anderen und Sie können auch unseren Pressemitteilungsverteiler nehmen. Da würde ich Ihnen, glaube ich, viel Leid ersparen, wenn Sie sich nur deswegen dort aufhalten sollten. Grundsätzlich ist es so, also ich sag mal, auf einer informellen Ebene gibt es ständig Austausch, wie man damit umgeht. Und dann gibt es immer wieder Regierungs- und Staatschefs, die auf diese Plattform neu hineingehen, gibt welche, die auch wieder abziehen. Man diskutiert das genauso in diesem Abwägungsprozess, wie wir auch. Was wir aber, Frau Hoffmann hat das letzte Woche, glaube ich, genannt, fast täglich machen, intern im Bundespresseamt, ist immer wieder zu bewerten, ist das noch die Plattform, auf der man sich aufhalten will, um Herrn Eckstein auch noch auf diese Plattform zu zwingen, oder ist es Zeit, diese Plattform zu verlassen? Es gibt natürlich auch noch viele andere Plattformen, aber es geht auch darum, diejenigen, die dort sich umtreiben, die Möglichkeit zu bieten, weil sie nicht auf anderen Plattformen sind, womöglich die Möglichkeit zu bieten, Informationen über die Bundesregierung aus erster Hand zu erhalten. Aber auch da muss man natürlich sehen, das sind Entwicklungen, was Algorithmen und Ähnliches angeht. Kriegt das ein User überhaupt noch mitgeteilt oder ist das eher dem Zufall überlassen?
So, dann ist Herr Höning und Herr Jessen noch zu diesem Thema dran.
Ja, nochmal zum Thema Kiesewetter, Herr Hebestreit. Inwiefern kann denn Herr Kiesewetter aus Ihrer Sicht noch länger Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium bleiben?
Dazu habe ich überhaupt gar keine Meinung zu haben. Das ist Sache des Deutschen Bundestages.
Herr Mützenich hat die Union aufgefordert zu prüfen, dass Herr Kiesewetter nicht länger Mitglied in diesem Gremium ist. Würden Sie sich der Forderung denn inhaltlich anschließen?
Ich bin für das Verfassungsorgan Bundesregierung zuständig. Und da geziemt es sich nicht, über andere wie den Bundestag zu sprechen. Und daran halte ich mich auch.
Dann Herr Jessen.
Ja, Sie haben vorhin eine Brüsseler Zuständigkeit für Regulierung gegenüber Plattformen angedeutet. Nun ist aber damals eben noch Twitter vor anderthalb Jahren aus dem Pakt gegen Desinformation ausgetreten. Lernfrage, können Sie sagen, wer denn jetzt in Brüssel da überhaupt was reguliert bei der Nachfolgeplattform, wenn es da gar keine Grundlage mehr gibt?
Ich glaube, es gibt die europäische Datenschutzgrundverordnung, wie der genau europäische Variante ist. Und das ist der Ansatzpunkt. Der andere ist ja eher ein freiwilliger Zusammenschluss gewesen. Und da ist in der Tat das Musk'sche X nicht vertreten. Aber Grundlagen, auch die rechtlichen Grundlagen, die gelten für alle, unabhängig davon, ob man einem Pakt beitritt oder nicht. Und zuständig ist dann für die Hüterin der Verträge die EU-Kommission.
Da Sie auch gesagt haben, eigentlich die Überprüfung, ob man auf einer Plattform weiter bleiben könne, Abwägung Vorteile, Nachteile, sei ein dauernd immerwährender Prozess. Können Sie uns sagen, ob die Gewichte in diesem Prozess pro und contra Verbleib der Bundesregierung auf X sich in dieser Zeit verschoben haben? Ist also die, sagen wir mal, die Vorteilslücke größer geworden oder ist sie kleiner geworden in diesem Prozess?
Das fragen Sie mich nach 2 Wochen Winterruhe, hätte ich fast gesagt. Also ich glaube, im Augenblick werden die Argumente auf dieser Plattform zu bleiben nicht größer oder stärker.
So, dann würde ich thematisch mal weitermachen und bin bei Frau Thoroxel mit einer Frage zur Karenzzeit.
Nein, man richtet sich ans Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Herr Mühlhausen. Es gibt, so kann man mich auch verstehen. Es gibt einen Vorschlag vom CEO der Allianz, eine Karenzzeit wieder einzuführen. Das würde bedeuten, dass die Arbeitnehmer ab dem ersten Tag eines Krankheitstages keine Lohnfortzahlung mehr bekommen, beziehungsweise für den ersten Tag keine Lohnfortzahlung bekommen. Wie ist denn da die Haltung des Bundesarbeitsministeriums zu einem solchen Vorschlag?
Ja, haben Sie vielen Dank. Dafür ist, für die Krankheitstage ist das BMG zuständig.
Dann richte ich die Frage einmal ans BMG.
Sie sagen, erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß.
Das die BMG.
BMG, ja.
Das Gesundheitsministerium.
Daten Sie. Die Aussagen des Allianzvorstands habe ich auch zur Kenntnis genommen. Wie Sie wissen, kommentieren wir die öffentlichen oder öffentliche Äußerungen, aber von dieser Stelle aus grundsätzlich nicht. So, dann machen wir thematisch weiter und ich bin beim Böllerverbot. Da weiß ich jetzt nicht mehr, wer sich dazu vorangemeldet hatte. Auch Sie? Dann bleiben wir da nochmal, ja?
Die Frage einmal ans BMI diesmal, da ist es aber, glaube ich, auch richtig aufgehoben. Es gibt eine Petition, die heute abgegeben werden soll mit 1,4 Millionen Unterschrift für ein Böllerverbot. Würde mich einmal interessieren, wie ist denn die Haltung des Bundesinnenministeriums dazu und hat sich die Haltung von Frau Faeser nochmal verändert, die ja kurz nach Silvester gesagt hatte, sie ist gegen ein Böllerverbot?
Also nach meiner Kenntnis ist diese Petition eben gerade schon übergeben worden. Unsere Staatssekretärin Juliane Seifert hat sie entgegengenommen in Vertretung von Frau Faeser, die nicht in Berlin ist. Grundsätzlich kann ich sagen, es gibt natürlich auch im BMI und auch bei Frau Ministerin Faeser Verständnis für das Anliegen eines allgemeinen Böllerverbots. Sie hat sich ja am Freitag nochmal dazu geäußert, dass es vor allen Dingen wichtig sei, Lösungen zu finden, wie man in besonders belasteten Gegenden, wie es ja jetzt in den zurückliegenden Jahren in Berlin war, diese ja fast chaotischen Zustände auch möglichst weit eindämmen kann. Das geht natürlich leider vor allen Dingen nur mit starker Polizeipräsenz und dann mit konsequenter Strafverfolgung. Wir hatten hier in Berlin in der Silvesternacht fast 400 Festnahmen. Das hat Frau Faeser begrüßt. Und ansonsten muss man sagen, dass es für ein allgemeines Böllerverbot sowohl im Bund, aber eben auch auf Länderebene bisher keine Mehrheiten gibt. Das ist eine Realität, die wir anerkennen müssen. Und insofern ist es ein Anliegen von Frau Faeser, dass man gerade in den Bereichen, wo es auf lokaler Ebene besondere Schwerpunkte für derartige Straftaten gibt, eben gut eingreifen kann. Sie ist deswegen offen auch für Lösungen, wie sie die Berliner Innensenatorin vorgeschlagen hat. Aber da muss man eben weiter sehen, wie sich politische Mehrheiten entwickeln. Klar ist aber auch, dass es bisher Möglichkeiten gibt, auch auf Länderebene durch Böllerverbotszonen da möglichst viel einzuschränken. Und gleichzeitig liegt ein Vorschlag des BMI auch im Parlament, dass man weiter oder noch stärker gegen gerade die Vertriebskette von Böllern vorgehen kann, aber eben auch gegen Schreckschusswaffen, gegen Reizstoffwaffen und ähnliche mehr.
Herr Jessen dazu?
Ja. Würde es die Bundesinnenministerin begrüßen, wenn es eine politische Mehrheit für allgemeines Böllerverbot gäbe? Käme das Ihren Interessen nahe?
Na, also wie ich sagte, in Ihrem Interesse ist es, dass wir solche chaotischen und gewalttätigen Zustände, wie wir sie in einigen deutschen Städten erlebt haben, beenden können. Und alles Weitere sind hypothetische Diskussionen, an denen ich mich auch nicht beteiligen möchte.
Ja, das ist die Frage nach einer politischen Position einer politischen Ministerin. Das ist doch eine legitime Frage. Also würde sie politisch von ihrer Position her ein allgemeines Böllerverbot eine Mehrheit dafür begrüßen?
Ja, also sie hat gesagt, dass sie begrüßt, wenn es Lösungen gibt, wie man gerade an besonders belasteten Orten noch stärker durchgreifen kann, und dabei würde ich es auch belassen.
So, dann hatte ich Fragebedarf zur Ukraine. Von wem kam der? Von Herrn Höning?
Herr Hebestreit, es gibt Nachrichten aus der Ukraine. Zum einen gibt es eine Gegenoffensive der Ukraine in der Region Kursk. Dann haben die Russen nach eigenen Angaben eine strategisch wichtige Kleinstadt im Osten der Ukraine eingenommen. Jetzt vor diesem Hintergrund der Kämpfe, die ja nun ins dritte Jahr gehen. Wie schaut der Kanzler auf die Lage in der Ukraine, und inwiefern hält er einen Frieden in diesem Jahr für möglich?
Erst einmal sind das natürlich irgendwie schreckliche Informationen, die uns auch in den letzten Tagen aus der Ukraine erreicht haben. Sie wissen, dass die Bombardierungen weitergehen, dass die Zivilbevölkerung weiter in Mitleidenschaft gezogen ist. Sie wissen, dass die Wärme- und Energieversorgung stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Also dieser Krieg geht so erbarmungslos weiter, wie wir ihn in den letzten knapp 3 Jahren erlebt haben. Und die Aufforderung an alle Beteiligten, allen voran an Russland, ist, diesen Krieg unverzüglich einzustellen. Jetzt ist die Frage, wird es in diesem Jahr einen Frieden geben? Wäre meine Antwort, das wäre zu hoffen, solange es ein Frieden ist, der eine starke Ukraine zur Voraussetzung hat. Es geht nicht um einen Diktatfrieden, das hat der Bundeskanzler immer deutlich gemacht, und der Kanzler hat auch deutlich gemacht, dass wir an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen. Er ist auch in Gesprächen, auch mit der künftigen US-Administration, und hat den Eindruck, dass auch dort der Ansatz, dass es aus einer Position der Stärke heraus eine starke Ukraine braucht, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und er erinnert auch daran, dass die vor dem Krieg klar definierten Kriegsziele Putins allesamt gescheitert sind. Er wollte eine schwache NATO und hat eine NATO, die 2 weitere Mitglieder aufgenommen hat, die deutlich mehr in ihre eigene Verteidigung und in die Bündnis- und Landesverteidigung investiert als jemals zuvor. Wollte ein Marionettenregime in der Ukraine etablieren und hat eine selbstbewusste Nation mit einem starken Präsidenten. Und er wollte verhindern, dass die Ukraine sich Europa zuwendet. Und tatsächlich befindet sich jetzt die Ukraine in dem Prozess, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Das darf man bei all dem, was passiert, nie vergessen. Und auch den bitteren Preis, den die Ukrainerinnen und Ukrainer für den Größenwahn des russischen Präsidenten zu zahlen haben, jeden Tag.
Dann würde ich thematisch weitermachen und bin bei einer. Dazu, Herr Wackett? Zur Ukraine? Ja? Okay. Dann machen wir da weiter.
Genau, die Frage wäre nochmal die Nachfrage zu dem Thema Vorstoß auf russisches Gebiet. Ist das weiterhin, sehen Sie das als legitim an, dass die Ukraine den Krieg auch weiter nach Russland hineinträgt?
Ich glaube, völkerrechtlich gibt es da keine 2 Meinungen drüber.
So, dann mache ich jetzt thematisch weiter und bin mit einer neuen Frage bei Frau Jeckel.
Ja. Wir haben ja gerade eben schon ausführlich über die Rechtsextremen der Gegenwart gesprochen. Ich wollte nochmal auf die Rechtsextremen unserer Vergangenheit eingehen. Auf der Webseite der Bundesregierung können sich Bürgerinnen auch über die Geschichte des Bundespresseamtes informieren. Dort heißt es zum ersten Regierungssprecher, der länger im Amt blieb. Felix von Eckert war Regierungssprecher unter Konrad Adenauer. Der Tierfreund hielt in seinem Amtszimmer Vögel und Zierfische. Warum steht dort gar nichts über von Eckerts Zeit bei der Wehrmacht oder seine Tätigkeit als NS-Propagandafilmemacher?
Frau Jeckel, jetzt haben Sie mich ertappt, dass ich noch niemals auf diese Seite geguckt habe, aber das werde ich jetzt tun und Ihnen dann hoffentlich bis Mittwoch hier in der Regierungspressekonferenz, oder wir machen das bilateral, eine Antwort liefern. Und sollte es da zu einem Versäumnis gekommen sein, dann müssen wir uns dafür entschuldigen und hart nacharbeiten.
Wunderbar, danke schön.
Ich züchte übrigens keine Vögel oder Zierfische.
Hätte man es ansonsten auf Ihrer Seite nachlesen können?
Ich weiß ja nicht, was da so steht. Ich habe es ja jetzt erst erfahren.
Ich habe Herrn Jung noch auf der Liste.
Ich wollte mal Thema Nahost. Herr Wagner, können Sie uns zunächst mal eine Einschätzung der Lage in Gaza geben, aus Ihrer Sicht?
Das kann ich gern, Herr Jung. Die Lage in Gaza ist weiterhin so dramatisch, wie sie zum Ende des letzten Jahres leider war. Sie kennen die Berichte, die sehen Sie genau wie wir, von UN-Organisationen zum Zustand der Gesundheitsversorgung. zur Zustand der Infrastruktur, zur humanitären Lage. Insofern gehen unsere Bemühungen, die humanitäre Lage in Gaza weiter zu verbessern, ungebremst fort. Und wir stehen natürlich auch weiterhin mit der israelischen Regierung in Kontakt, um darauf einzuwirken, dass das militärische Vorgehen in Gaza auch angepasst wird. Sie haben gesehen, dass es ja Berichte gibt, dass die Verhandlungen über einen Waffenstillstand jetzt wieder neu laufen. Das haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder beobachten können, leider nie zu einem Abschluss gekommen. Aber wir bestärken natürlich unsere regionalen Partner, unsere Partner in Washington, in Tel Aviv, woanders darin, diese Verhandlungen fortzuführen und da zu einem Abschluss zu kommen, weil es braucht einen Waffenstillstand in Gaza. Das ist ganz unbestritten. Es braucht einen Waffenstillstand, damit die Geiseln freikommen, die noch in der Hand der Hamas sind. Und es braucht einen Waffenstillstand, damit die der weiter anhaltende Beschuss der Hamas Israels auch aufhört.
Das militärische Vorgehen soll angepasst werden seitens Israel, aber nicht aufhören.
Naja, Herr Jung, Israel hat das Recht, sich zu wehren gegen Angriffe der terroristischen Hamas. Und ich habe ja eben gesagt, es gibt weiterhin Raketenangriffe der Hamas auch aus Gaza heraus auf Israel. Und natürlich hat Israel ein Recht auf Selbstverteidigung. Aber es ist nicht neu, dass ich sage, dass die israelische Regierung ihr militärisches Vorgehen anpassen sollte. Das ist etwas, was wir ja jetzt schon länger sagen, einfach auch, weil wir glauben, dass die Ziele, die sich Israel da in Gaza gesteckt hat, militärisch so nicht zu erreichen sind.
Eine andere Frage. Die Deutsche Welle hat gestern berichtet, dass das Auswärtige Amt zwei israelische NGOs, nennen Sie jetzt mal regierungskritische NGOs, Sochot und New Profile, definanziert, also ihnen die Finanzierung entzogen hat. Das stützt sich auf mehrere Quellen. Ich kenne da auch einige von. Das Auswärtige Amt leugnet dies aber. Warum?
Also es ist so, dass wir die außenpolitische Unbedenklichkeit bei Projektanträgen ja immer wieder im Einzelfall, wenn solche Anträge vorliegen, prüfen. Und das wird vorlaufend geprüft, wenn die Projekteinträge einrichten. Es ist so, dass bei einigen Organisationen seit Oktober 21 keine außenpolitische Unbedenklichkeit mehr ausgestellt worden ist. Aber vielleicht auch, um das nochmal generell einzuordnen, das heißt mitnichten ja, dass wir nicht auch NGOs, Zivilgesellschaft, auch durchaus NGOs und Zivilgesellschaft, die der israelischen Regierungspolitik kritisch gegenüberstehen, in Israel selbst, aber eben auch in den palästinensischen Gebieten unterstützen. Ich gebe Ihnen vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Seit Anfang des Jahres, also jetzt seit dem 1. Januar, haben wir den Vorsitz in der sogenannten Westbank Protection Consortium. Das ist ein Co-Vorsitz Deutschlands dort. Das ist ein Zusammenschluss internationale NGOs und eben Partnern wie wir, die sich darum kümmern, dass die Konsequenzen der Besatzung des Westjordanlands, dass wir uns damit auseinandersetzen und eben auch dabei unterstützen, dass die praktischen und rechtlichen Konsequenzen dieser Besatzung angegangen werden und palästinensische Rechte in diesem Kontext geschützt und gewahrt werden. Also wir sind in Sachen, wir sind in Sachen Zivilgesellschaft natürlich weiterhin engagiert.
Ich hatte aber konkret nach Sochot und New Profile gefragt. Da wurde klar belegt, auch von den Kollegen der Deutschen Welle, dass die Finanzierung entzogen wurde. Das Auswärtige Amt leugnet dies.
Nee, das bestreite ich ja gar nicht. Ich sage ja, wir prüfen bei jedem Projektantrag, die sozusagen, ob die Fördervoraussetzungen vorliegen. Und in dem Fall ist es halt nicht der Fall.
Herr Jessen, war das dazu?
Ja. Ja, zur Situation in Gaza, zur humanitären Situation. Es gibt in Nordgaza noch ein einziges, soweit bekannt, funktionierendes Krankenhaus, das indonesische Krankenhaus. Nun hat Medienberichten zufolge die israelische Regierung dieses zur Evakuierung aufgefordert. Wenn damit die letzte medizinische Hilfsstation geschlossen, dicht gemacht wird, und dann noch ein indonesisches. Erkennt die Bundesregierung darin Anzeichen einer Politik der ethnischen Säuberung?
Also Herr Jessen, ich würde das eine mit dem anderen nicht vermengen. Was dramatisch ist, ist die Gesundheitsversorgung in Gaza. Und wenn dort, ich kenne jetzt den spezifischen Bericht zu diesem einzelnen Krankenhaus nicht, aber wenn die Voraussetzung für eine medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet ist, dann ist das gravierend und dramatisch. Und es ist ja auch nach humanitärem Völkerrecht so, dass die israelische Regierung verpflichtet ist, die Zivilbevölkerung zu schützen. Und dazu gehört eben auch, sicherzustellen, dass da gesundheitliche Versorgung gewährleistet werden kann.
Ja, aber wenn, und das haben Sie ja nicht dementiert, ich gehe davon aus, dass das auch Ihrem Kenntnisstand entspricht, es nur noch ein einziges überhaupt arbeitendes Krankenhaus in Nordgaza gibt und wenn nun auch dieses noch evakuiert, dicht gemacht werden soll, wie bewerten Sie das? Wird Israel damit seiner Verpflichtung zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung in einem besetzten Gebiet auch nur ansatzweise gerecht?
Also ich glaube, ich war ja sehr deutlich zum israelischen Vorgehen hier. Unsere Haltung zu Gaza ist ja ganz unzweideutig und sehr klar. Wir haben ja schon, jetzt muss ich einmal tief kramen, ich glaube, es war im Herbst 2023 am Rand des G7-Treffens in Tokio, 5 Prinzipien, klar festgezurrt mit unseren amerikanischen Partnern, es keine Vertreibung geben darf aus Gaza, keine Wiedersiedlung aus Gaza, keine territorialen Abschnitte in Gaza. Insofern ist doch ganz klar, wie wir dazu stehen und das ist etwas, was wir auch mit den israelischen Partnern thematisieren.
So, dann Frau Jeckel dazu.
Nochmal zu der Finanzierung bzw. Nichtfinanzierung von israelischen und palästinensischen NGOs. Können Sie uns denn etwas dazu sagen, was genau dazu geführt hat, dass man diese Bewertung getroffen hat, denen kein Geld mehr zu geben?
Nee, also ich muss Sie um Verständnis bitten, dass das ja interne Abwägungen sind, die auch einer gewissen Vertraulichkeit unterliegen. Aber nochmal, es ist nicht etwas entzogen worden, sondern bei jedem Projektantrag prüfen wir, anlassbezogen im Einzelfall, ob es eine außenpolitische Bedenklichkeit gibt.
Ich zitiere mal aus dem Deutsche Welle-Bericht. Seit den von der Hamas angeführten Angriffen auf Israel am 7. Oktober hat auch Deutschland die Finanzierung von mindestens 6 palästinensischen Organisationen eingestellt. Die Quellen, mit denen Deutsche Welle sprach, stimmen alle darüber ein, dass es sich um einen politischen Schritt handele, um einen Versuch, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Sie behaupten auch, die deutsche Entscheidung sei auf israelischen Druck hin getroffen worden. Was sagen Sie zu diesem sehr schweren Vorwurf?
Frau Jäckel, sorry. Ich habe ja schon ausgeführt, wir fördern weiterhin Zivilgesellschaft in sowohl den palästinensischen Gebieten als auch in Israel und durchaus auch Organisationen, die der israelischen Regierung sehr kritisch gegenüberstehen. Wir sind aber auch verpflichtet, im Einzelfall und anlassbezogen bei jedem Projektantrag, der uns vorliegt, zu prüfen, ob es dort außenpolitische Gründe gibt, die dagegen sprechen. Das erörtern wir im Übrigen auch mit diesen Organisationen. Wir sind ja mit denen in Kontakt und im Gespräch. Insofern verweise ich Sie jetzt nochmal auf das, was ich jetzt ja ziemlich ausführlich zu diesen Fällen gesagt habe.
Dann Herr Jung nochmal.
Ja, nochmal einen konkreten Fall, der geht ja jetzt seit Ende Dezember weltweit rum. Das ist die Entführung des Chief Doctors in Northern Gaza, hier Herr Dr. Hussam Abu Safia. Fordert die Außenministerin und dementsprechend aber auch der Gesundheitsminister, ist ja auch Mediziner, die Freilassung dieses Arztes. Es ist ja quasi, es gibt ja gerade eine globale Solidaritätswelle von Ärzten mit dieser Entführung.
Herr Jung, ich müsste mich zu dem Einzelfall einfach mal schlau machen, weil das mag Sie jetzt, ich entnehme es Ihrem Blick, schockieren, dass er mir jetzt so spontan nichts sagt, aber ja. Ich mache mich gern schlau und dann liefern wir das nach.
Wie ist das bei Herrn Lauterbach?
Ich müsste mich dem Kollegen anschließen und mich da mal kundig machen.
Danke.
So, dann habe ich keine weiteren Fragen auf der Liste. Herr Jessen noch?
Ja, zur Region Nahost. Der Syrien-Besuch der Bundesaußenministerin. Herr Wagner, zumindest in einem HTS-nahen Medium wurde in der Berichterstattung Frau Baerbock sozusagen ganz körpermäßig verpixelt. Wie bewerten Sie das aus Sicht der Bundesregierung?
Also ich habe diese Berichte gesehen, ich habe auch diesen Telegram-Channel gesehen. Ich habe auch gesehen, dass es das syrische offizielle Fernsehen gab, das ja live über den Besuch der Außenministerin mit ihrem französischen Amtskollegen beim HTS-Führer berichtete, das unverpixelte Bilder sendete, im Übrigen auch das syrische Außenministerium unverpixelt getwittert hat. Ich lasse mich jetzt mal zu dem Kommentar hinreißen, dass ich sagen würde, es gibt eine ganze Reihe, und Gott sei Dank ist es so, von Frauen, die weltweit in hohen verantwortungsvollen Ämtern sind, und die kann man genauso wenig canceln, wie man den Fakt canceln kann, dass Frauen bei der friedlichen Entwicklung in Syrien und bei der guten Entwicklung in Syrien eine wichtige Rolle spielen wird. Also insofern, jetzt lasse ich das mal als Kommentar stehen, aber natürlich war das Thema Frauenrechte auch Thema bei dem Gespräch mit der HTS-Führung. Die Ministerin hat sich da ja vor Ort auch ausführlich dazu geäußert.
Da Sie ja offenbar die Berichterstattung auch in Syrien und syrischen Medien verfolgen und auswerten, haben die nach Ihrer Auffassung sachlich und inhaltlich und auch von der Rolle einer Ministerin und Frau her korrekt berichtet?
Also für uns stand jetzt ganz im Zentrum der Berichte, dass wir im Zentrum des Besuchs, dass wir diese Gespräche dort vor Ort jetzt führen, weil darum geht's ja. Syrien steht ja im Moment an einem Scheideweg, und ich glaube, die Vorgänge und die Debatten, die wir da jetzt im Nachgang gesehen haben, zeigen ja auch nochmal, dass wir bei dem, was wir ja auch betont haben, nämlich, dass wir wissen, wo HTS ideologisch ursprünglich mal herkommt und welche Fragen sich da jetzt stellen mit Blick auf die Rechte von Frauen, aber auch von ethnischen und religiösen Gruppen in Syrien und wie ein inklusiver Transformationsprozess in dem Land jetzt aussehen kann, uns die richtigen Fragen stellen und das thematisieren müssen. Und das war das Ziel dieses Besuchs. Und insofern, glaube ich, ist das das, was wir zu Rate ziehen, wenn wir diesen Besuch jetzt bewerten.
Dann Frau Jäckel nochmal.
Frau Baerbock betont ja dieser Tage immer wieder, dass sie dort ist, um die syrischen Menschen bei einer inklusiven, bei einem inklusiven Machtübergang zu unterstützen, dass sie sich für Frauenrechte einsetzen will. Aber darüber hinaus, was erhofft sich denn Frau Baerbock und was erhofft sich die Bundesregierung ihrerseits davon, dass in Syrien eine stabile Demokratie kommt?
Naja, ich glaube, wir haben hier in Europa ein Rieseninteresse daran, wie sich die Lage in Syrien weiterentwickelt. Das zeigt ja auch, dass der Besuch der Außenministerin zusammen mit ihrem französischen Außenministerkollegen stattfand, übrigens mandatiert von Kaya Kallas als hohe Vertreterin der Außen- und Sicherheitspolitik Europas. Insofern, natürlich haben wir ein Interesse, dass das dort in eine Bahn geht, wo die Menschen in Syrien wieder friedlich und gemeinsam ihr Land aufbauen können. Und da stehen wir jetzt im Moment an einem Punkt, wo noch vollkommen unklar ist, in welche Richtung das gehen wird. Es gibt weiterhin Kämpfe in Syrien, es ist unklar, in welche Richtung es politisch geht. Aber insofern war dieser Besuch ein Angebot, das Europa bereitsteht, auf diesem Weg zu begleiten. Wir haben dort aber vor Ort eben auch deutlich gemacht, welche Erwartungen wir mit Blick auf diese Entwicklung haben.
Könnten Sie vielleicht mal ausbuchstabieren, was diese Interessen genau sind? Und ich hätte noch die Frage, welche Bundesministerien in der Vorbereitung, in der inhaltlichen Vorbereitung dieses Treffens involviert waren, wenn noch andere Ministerien involviert
waren? Naja, es geht jetzt im Nachgang des Besuchs, also ich würde Sie erstmal vielleicht nochmal verweisen auf den 8-Punkte-Plan, den wir ja im Vorfeld des Besuchs auch vorgestellt haben, stellen sich jetzt halt natürlich eine ganze Reihe sehr konkreter Fragen. Und das ist in der Tat etwas, was wir auch innerhalb der Bundesregierung, ohne meinen Kolleginnen und Kollegen jetzt zum Beispiel das BMZ vorwegzugreifen, natürlich miteinander eng koordinieren und abstimmen. Ich nenne mal nur so ein paar Schlaglichter, die wir ja hier, glaube ich, aber auch schon genannt haben. Da ist die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen, die Bestände, die es ja weiterhin gibt, wo wir mit der OVCW und auch deutscher Expertise dienen können. Da sind so Fragen der Übergangsjustiz, der Frage, wie man die Verbrechen des Assad-Regimes aufarbeitet, wo wir mit Expertise helfen können. Es sind dann natürlich Fragen der Daseinsvorsorge, der humanitären Hilfe, der Frage, wie man Elektrizität, Wasser etc. wieder aufbauen kann. All da können wir sicher Angebote machen. Aber nochmal, all das muss natürlich Teil eines inklusiven politischen Prozesses sein. Und diese Fragen stellen sich ja auch. Das sind diplomatische Fragen. Das sind Fragen, die wir jetzt in Abstimmung mit den regionalen Partnern und eben mit der Führung, neuen Führung in Damaskus klären. Und diese Gespräche laufen natürlich weiter.
Dann bin ich eine Reihe weiter vorne bei Frau Gerhäuser.
Dankeschön. Ich wollte da nochmal nachfragen, weil Sie auch geschildert haben, wie hochkarätig letztlich diese Reise eingefädelt wurde. Es muss ja dann umso kränkender sein, wenn man dann einfach geblurrt wird und der französische Kollege neben einem nicht. Das sind ja auch keine kleinen Kanäle, die haben Hunderttausende von Abonnenten, soweit wir das checken konnten. Deshalb schon nochmal die Frage, was ist denn dann Ihr Fazit, wenn man so eine Reise macht mit so einer klaren Ausrichtung, mit so einer klaren Betonung der Frauenrechte und dann findet man als Frau nicht statt?
Ja, ich glaube, es zeigt einfach, mit wem wir es da im Moment zu tun haben. Und natürlich ist es so, dass wir nicht nur mit Menschen weltweit reden können, die wir, bei denen wir vollständig alle Werte und Ansichten teilen. Dann hätten wir im Auswärtigen Amt nicht so viele Überstunden, wie wir sie haben. Ist doch vollkommen klar, dass das, wir wissen, wo HTS herkommt, ideologisch, wo die stehen. Und deshalb stellen sich da jetzt einfach die Fragen, die ich ja eben hier schon aufgeblättert habe. Wie gesagt, nochmal, ich glaube, es gibt in Syrien da im Moment sehr viel Licht und Schatten. Sie haben die Aspekte angesprochen, nach denen Sie jetzt hier fragen. Gab ja auch andere Äußerungen, Bildungsminister etc. Es gibt aber eben auch die Aussagen des HTS-Führers. Es gibt ja den Fakt, den ich ja hier auch schon geschildert habe, dass durchaus die Bilder verteilt worden sind, auch ungepixelt und ungeblurrt. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass der Besuch nicht auch in der syrischen Öffentlichkeit, wie gesagt, ein Beispiel ist das syrische Fernsehen, das live berichtet hat, stattgefunden hat. Also insofern stellen sich da jetzt einfach sehr, sehr viele Fragen, in welche Richtung die Entwicklung in Syrien geht und dass Deutschland und Europa ein Interesse hat, da den Prozess zu begleiten und eben auch unsere Erwartungen deutlich zu machen, dem diente dieser Besuch.
Herr Höhne, Ihre Frage war ein anderes Thema, oder? Dann machen wir jetzt, bleiben wir noch mal ganz kurz dabei. Und ich sage jetzt, die Zeit ist schon ziemlich weit fortgeschritten, weil jetzt ganz viele Fragen plötzlich noch aufploppen. Deswegen würde ich Sie bitten, auf Redundanzen zu verzichten. Frau Jeckel noch mal und dann Herr Jessen.
Herr Wagner, sind jetzt meine Frage nach den deutschen Interessen ein bisschen umgangen und haben mir eigentlich Sachen aufgezählt, die eher im syrischen Interesse oder der syrischen Zivilgesellschaft sind. Deshalb jetzt noch mal die Frage, worum ging es denn inhaltlich fern von Frauenrechten bei diesem Treffen? Ging es zum Beispiel um die Frage nach Abschiebeabkommen oder nach dem um das Thema Migration bei diesem Treffen?
Also Frau Jeckel, Syrien kommt aus einer Phase, wo über 10 Jahre lang dort ein brutaler Bürgerkrieg geherrscht hat. Und natürlich haben wir als Bundesregierung und als Europa ein Interesse, dass die Entwicklung jetzt eine positive Wendung nimmt und dass die Menschen dort friedlich ihr Land wieder aufbauen konnten. Nein, Migration war kein zentrales Thema dieses Besuchs, weil einfach sehr viele andere Fragen sehr viel dringender sind im Moment. Das haben wir hier ja auch schon ausgeführt in der Bundespressekonferenz. Aber natürlich wollen wir, dass irgendwann wieder die Menschen, die vielleicht auch zurückkehren wollen, friedlich in Syrien leben können und in ihre Heimat zurückkehren können. Aber wie gesagt, im Moment stellen sich einfach die dringenden Fragen der Stabilisierung und wir sind ja weiterhin an einem Punkt, wo es kaum Elektrizität, kaum humanitäre Versorgung, eine höchst prekäre Sicherheitslage gibt, ein Konflikt mit kurdischen Gruppen, sozusagen Einflussnahme aus dem Ausland etc. Also darum ging es jetzt mal primär.
Und nochmal die Frage, die ich gerade eben gestellt habe, welche Bundesministerien waren denn ansonsten noch involviert in die inhaltliche Vorbereitung?
Das machen wir eng in der Bundesregierung mit allen beteiligten Ressorts. Ich habe ja das BMZ schon genannt, das natürlich besonders wichtig ist, aber auch andere Ressorts. Ich würde jetzt hier keine abschließende Aufzählung vornehmen.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also ein Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Jessen, Ihre Frage war zu Nahost nochmal. Ja.
Was bedeutet dieser Besuch für die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Damaskus?
Also auch die deutsche Botschaft, die Liegenschaft der deutschen Botschaft, muss man ja sagen, sie ist ja seit 2012 geschlossen, haben wir in Augenschein genommen. Wir haben ja schon vor Weihnachten deutlich gemacht, dass wir gern wieder eine diplomatische Präsenz in Syrien aufbauen wollen. Das braucht es auch, wenn man sich mit diesen komplexen Fragen, um die es da jetzt geht, wirklich intensiv beschäftigen will. Das hat eine ganze Reihe von logistischen, technischen Voraussetzungen, die da geschaffen werden. Insofern kann ich jetzt hier keine Daten nennen, aber das ist etwas, an dem wir arbeiten.
Ja, eben, ich habe mich erinnert an die Debatte hier vor Weihnachten. Deswegen nochmal, ist durch diesen Besuch die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Damaskus näher gerückt?
Das hoffe ich sehr, aber es sind noch eine ganze Reihe von Fragen zu klären.
Dann ist Herr Hönig dran.
Ja, neues Thema, Herr Hebestreit. Der Bundestag hat ja noch zwei Sitzungswochen vor der Wahl am 23. Februar. Im letzten Jahr hatte der Kanzler sich ja nach dem Scheitern der Ampel für diverse Vorhaben, sagen wir mal, stark gemacht, die dann auch zum Teil gekommen sind. Also Ausgleich kalte Progression, Deutschlandticket und so weiter. Also vor diesem Hintergrund die Frage, gibt es denn aus Sicht des Bundeskanzlers noch wichtige, vielleicht auch zeitkritische Gesetzesvorhaben, die aus seiner Sicht jetzt noch beschlossen werden sollten bis zur Bundestagswahl?
Ich muss mich da ja ein bisschen zurücknehmen, weil es geht jetzt um das parlamentarische Verfahren, in dem man ist. Allerdings hat der Bundeskanzler, glaube ich, schon im Anfang, Mitte November deutlich gemacht, dass er es für wichtig hält, Wirtschaftshilfen auf den Weg zu bringen, um die schwierige Situation, in der sich die deutsche Wirtschaft befindet, das abzufedern. Und da gibt es einige Initiativen auch im parlamentarischen Raum. Und ich glaube, der Bundeskanzler und auch die gesamte Bundesregierung würde das sehr begrüßen, wenn es sich mehrheitlich dann dazu im Bundestag und Bundesrat eine Entscheidung gäbe. Aber das mit der gebotenen Vorsicht von hier aus.
So, dann habe ich jetzt noch zwei Nachreichungen. Ich fange einmal beim BMI an.
Ja, vielen Dank. Zu dem Thema Erfassung rechtsextremistischer Straftaten ist es so, dass seit dem 1. Januar 2024 auch antisemitische Straftaten grundsätzlich erfasst werden in einem Bereich sonstige Zuordnung und nicht automatisch im Bereich Rechtsextremismus, wenn es keine konkreten Hinweise auf einen bestimmten Phänomenbereich gibt.
Enthalten in den, die Sie genannt haben.
Genau, also bei antisemitischen Straftaten, wenn sie nicht konkret dem Rechtsextremismus zugeordnet werden können, werden sie dem Bereich sonstige Zuordnung einverleibt, sage ich mal ganz untechnisch, und sind dann dementsprechend nicht da drin.
Und dann hat Herr Wagner auch noch eine Nachreichung.
Ja, ich habe mich schlau gemacht auf die Frage von Herrn Jung. Also wir fordern für Abu Hassan Safir, das ist ja der Direktor vom Kamal Adwan Krankenhaus, den Sie erwähnten, die Behandlung nach internationalen Standards, den Zugang fürs internationale Rote Kreuz und den Zugang zu rechtlicher Unterstützung und Anwälten.
Nachfrage dazu noch?
Ja, aber er wurde ja gekidnappt. Fordern Sie die Freilassung?
Ich habe ja gerade gesagt, was wir fordern, und das sind die drei Punkte, die wir fordern.
Sie fordern eine faire Behandlung und das ist alles klar, aber Sie fordern nicht die Freilassung.
Herr Jung, ich habe eben gesagt, was wir fordern.
Ja, ja.
Dann danke ich für Ihr aller Kommen, und wenn Sie wollen, sehen wir uns am Mittwoch wieder, und bis dahin gute Tage. Ja.